So, das wären also 5 Kinder und mehr. Die anderen haben alle weniger, ja?
Ja.
Wer hat denn 4? 3? 2? Und 1? Das ist alles gut. Komplett. Ein Kind zu erziehen, halte ich für viel, viel schwerer als 3 oder 4. Ja. Also mit 7 möchte ich es natürlich nicht vergleichen, denn da haben wir keine Erfahrung. Ich selber bin also aufgewachsen in einer Familie mit 6 Kindern. Ich hatte das Glück, nur Schwestern zu haben. 5 Schwestern, kein Bruder. Und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte also eine wirklich sehr schöne Kindheit. 3 Schwestern waren älter, 2 waren jünger. Die Älteren habe ich erzogen. Das, was sie mir beigebracht haben, habe ich an die Jüngeren weitergeleitet. Ging ganz friedlich vonstatten, meistens. Und ich werde vielleicht auch die ein oder andere Sache mal erzählen, im Hinblick auf gewisse Dinge, Unarten vielleicht auch, die man heute noch antrifft. Und ich möchte versuchen, ich weiß zwar nicht, ob mir das gelingt, aber wenn es irgendwie geht, etwas früher aufzuhören, dass wir noch ein bisschen in Austausch kommen. Und deswegen mache ich keine allzu große Einführung. Es ist also so, es geht um die Erziehungsziele und ich will mal schon sofort sagen, ist nichts zu finden. Was? Kommt auch noch was?
Kommt noch.
Prima. Ich mache ja öfter solche Erziehungsseminare.
Brauchen Sie ein Lebenspapier?
Ja. Und jetzt müsste noch was darunter sein, damit das aber es wird immer besser.
Also gut.
Der Tisch. Ja. Ja. Soll ich noch einen Tisch mitbringen?
Ja. Ja. Da geht's. Hallo. Hast du noch einen
Tisch? Achso,
was denn? Ja, ja, sonst nehmen wir den. Gut.
Und einen Stuhl drauf.
Das war ein bisschen widerlich, aber dann bleibe ich dann doch sitzen. Alles klar jetzt, vielen Dank.
Ja. Na, ist doch was.
Jetzt fühlt man sich wirklich als Lehrer. Und das ist im Rahmen meiner Seminars, was ich da normalerweise halte, da werden natürlich, bevor die Erziehungsziele kommen, noch einige andere Dinge besprochen. So, zunächst mal geht es um die Ehe als solche Institution, von Gott eingesetzt, vor dem Sündenfall, das ist ein äußerst wichtiger Punkt. Ich sage jetzt nicht, warum der wichtig ist, aber nur, dass wir daran denken, die Ehe ist so ungefähr das Einzige, was heute noch existiert, was vor dem Sündenfall schon von Gott eingerichtet wurde. Und von daher können wir verstehen, dass der Teufel alles versucht, das kaputt zu machen. Wie ihm das gelingt, ich denke, das brauche ich nicht groß hier zu erklären. Und dann geht es darum, wie man in eine biblische Ehe hineinkommt, Voraussetzungen für eine biblische Ehe, das Miteinander zwischen Jungs und Mädchen im jugendlichen Alter. Da habe ich also noch Anschauungen, die man heute fast nirgendwo mehr hört. Ich bin also der Ansicht, dass man nicht Freundschaften fördern sollte, die unverbindlich sind zwischen den Geschlechtern, sondern dass man erst eine nähere Beziehung aufnimmt, wenn man überzeugt ist und davon ausgeht, dass dieses Mädchen eines Tages dann auch meine Frau werden könnte. Man kann sich natürlich täuschen, das kann vorkommen, aber nicht einfach von einer Person zur anderen wie so ein Schmetterling von einer Blume zur anderen fliegen und ständig neue Freundschaften gründen. Da bin ich also ein ganz großer Gegner und es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele, die deutlich machen, wo das endet, wenn man die Würde des Gegenübers eben nicht achtet auf diesem Gebiet. Und dann geht es dann darum, was daraus erfolgt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe auf den 3 Sektoren, geistig, seelisch und auch leiblich, auch um die Sexualität in der Ehe, nicht außerhalb der Ehe, als Geschenk Gottes. Nicht als lästige Pflicht, sondern wirklich als etwas, was zu unserer Freude beitragen kann. Das wurde ja bis vor 100 Jahren auch in der Christenheit immer mit einem negativen Vorzeichen versehen. Sexualität in der Ehe, das war einfach die Pflicht zur Erhaltung des menschlichen Geschlechtes und sonst eben nichts. Und da macht die Bibel deutlich, dass das doch auch noch mehr bedeuten kann. Nun ist das jetzt nicht mein Thema, deswegen gehe ich da nicht weiter darauf ein. Aber ich denke, im Hinblick auf die Erziehung der Kinder spielt das ja eine ganz große Rolle, welches Vorbild sie sehen, auch in ihren Eltern. Und da gibt es natürlich sehr viel zu sagen für den christlichen Vater. Das ist bei meinem Erziehungsseminar der Schwerpunkt überhaupt, weil die Mütter meistens besser wissen, was ihnen vom Herrn da aufgetragen ist, die Väter oft, sehr oft nicht. Und dass die auch mehr ihrer Verantwortung nachkommen. Und dann eben die Erziehungsziele. Was sagt Gottes Wort im Hinblick auf das, was unsere Kinder werden sollen? Was streben wir für unsere Kinder an? Und da möchte ich einen kleinen Blick tun in die Vergangenheit. Ihr werdet euch alle erinnern, vielleicht die Jüngeren noch nicht so sehr, aber die etwas Älteren schon, an die 68er Revolution, kann man sagen. Ist unser Begriff, ja, die 68er Generation, das haben wir auf jeden Fall schon mal gehört, die dann durch alle Instanzen bis zum Bundeskanzler dann sich durchgesetzt hat. Und diese 68er Generation, diese Revolution, die damals stattfand an den deutschen Universitäten vor allen Dingen, wurde vorbereitet durch die sogenannte Frankfurter Schule. Und jetzt sind wir also schon richtig mittendrin im Erziehungsseminar. Und die Frankfurter Schule, das sind Philosophen, Teile schon gestorben, Teil lebt noch, Philosophen und Pädagogen, die sehr stark geprägt waren von einem Philosophen und Pädagogen, der kurz vor der Französischen Revolution gelebt hat. Französische Revolution ist ein Begriff, ja. 1789 fand die statt in Paris. Und der geistige Wegbereiter der Französischen Revolution hieß Jean-Jacques Rousseau. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Das ist äußerst wichtig, dieser Name. Jean-Jacques Rousseau, der hat zwar die Französische Revolution nicht mehr erlebt, da war er schon tot, aber seine geistigen Ideen sind da verwirklicht worden. Und dieser Mann, der wurde weltberühmt durch seinen ersten Erziehungsroman, der hieß Emil. Und da beschreibt er das Heranwachsen eines Zöglings und propagiert Folgendes. Er sagt, ja, also Jean-Jacques Rousseau, muss man noch sagen, war Humanist, ein Kind der Aufklärung. Und der Humanismus hat ein völlig anderes Menschenbild als die Bibel. Und das ist jetzt entscheidend für unsere Erziehung, auch die Erziehungsmethode und die Erziehungsziele. Das Menschenbild des Humanismus ist dies, dass der Humanist glaubt, dass der Mensch mit guten Eigenschaften geboren wird. Oder Tabula rasa nennen die das, also hat nichts Besonderes und man schreibt darauf. Aber die meisten Humanisten glauben, der Mensch ist von Grund auf gut. Während die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf böse, sagt genau das Gegenteil. Und deswegen muss der Mensch korrigiert werden, weil er eben Tendenz immer zum Sündigen hat, wie die Bibel das bezeichnet. Während der Humanist sagt, und Jean-Jacques Rousseau war das Sprachrohr der Humanisten auf pädagogischem Gebiet, weil der Mensch, wie sie glauben, gut geboren wird, besteht die Erziehung darin, dass sie alle Einflüsse von außen fernhält, damit die angeblich guten Eigenschaften sich unbeschwert entwickeln können im Zögling. Und ich habe das mal pointiert, so formuliert, die beste Erziehung ist die Abwesenheit von Erziehung. Das kann man sich mal merken, das ist ja kein schwieriger Satz, aber er klingt ein bisschen komisch, ja. Die beste Erziehung ist die Abwesenheit von Erziehung. Also je weniger ich an dem Zögling herumziehe, eben erziehe, da steckt ja das Wort ziehen hin, ich will ihn ja in eine gewisse Richtung ziehen, wir als Christen möchten ihn zum Herrn führen, zu Gott, zu göttlichen Grundsätzen und so weiter. Das ist also für den Pädagogen Jean-Jacques Rousseau und seinen Nachfolger das Schlimmste, was man tun kann. Also alles fernhalten, und das bedeutet für ihn den Einfluss der Gesellschaft gering halten und vor allen Dingen den Einfluss der Religion. Diese Leute, die Nachfolger von Jean-Jacques Rousseau waren, waren alle religionsfeindlich. Auch der Kommunismus ist eine Frucht dieses Denkens, ist eine Nebenlinie davon. Und Jean-Jacques Rousseau hat sich aber damals im deutschen Raum noch nicht so durchziehen setzen können, im französischen schon mehr, weil im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum, war man noch sehr stark geprägt von der Reformation, die sich ja in Frankreich nicht durchsetzen konnte, ihr wisst von Hugenottenkämpfen und so weiter, wie die ausgerottet wurden. Aber im deutschsprachigen Raum hatte die Reformatoren hatten großen Einfluss und die Reformatoren waren auch Pädagogen. Philipp Melanchthon, habt ihr sicher schon mal gehört, den Namen, der große Pädagoge Deutschlands. Und einer der Nachfolger von den Reformatoren hieß Amos Comenius. Ist der Name schon mal, die meisten kennen den nicht. Ich halte den für den größten Pädagogen überhaupt, der je gelebt hat. Ich habe also speziell Amos Comenius auch studiert, war vielleicht ein bisschen so mein Steckenpferd. Und das war also ein Mann, der im Dreißigjährigen Krieg gelebt hat. Der Dreißigjährige Krieg war von 1618 bis 1648. Machen auch ein bisschen die Geschichte ja für unser Seminar. Der gehörte zu den böhmischen Brüdern, war ein Bruder in Christus, den werden wir also im Himmel wiedersehen. Können wir ganz sicher sein. Das war ein ganz lebendiger Christ. Und er hat die Bibel in seine Pädagogik mit hineingetragen. Die ganze Pädagogik ist geprägt von der Bibel her. Ganz großartiges Werk. Und er beschreibt am Anfang in der Einführung, schreibt er Folgendes. Diese Abhandlung ist also verfertigt, um dem Lehrer zu helfen, wie er eine Klasse von 90 bis 100 Zöglingen in der rechten Weise führen kann. Eine Klasse, nicht nur eine Schule, sondern eine Klasse von 90 bis 100 Zöglingen. Ja, mit biblischen Methoden ist das möglich, aber nicht mit den Methoden von Jean-Jacques Rousseau. Und ein Jünger von Amos Comenius war dann August Hermann Francke. Der ist sicher bekannt, ja, die Jahrischen und so weiter. Und davon wieder ein Jünger, der das auch dann realisiert hat, in England, war der berühmte Georg Müller, der Mann des Gebets. Und deswegen haben wir bei Bekenntnisschulen hier in Deutschland viele Schulen, die sich danach nennen. Entweder Comenius-Schule oder Georg-Müller-Schule oder August-Hermann-Franke-Schule. Das sind so die beliebtesten Namen, das auch zu Recht. Und das hat sich also einige hundert Jahre gehalten, bis dann die Ideen der Französischen Revolution auch rüberschwappten und immer mehr diese andere Linie hineinkam, die sie aber nicht durchsetzen konnte, endgültig. Bis dann in der 68er Revolte, in den Jahren davor, fing das dann, man nennt das dann die anti-autoritäre Erziehung, habt ihr sicher schon gehört, ja, die dann mehr und mehr an die Fakultäten kam, auch an die pädagogischen Hochschulen. In der Zeit, wo ich meine Lehrerausbildung hatte, fing das gerade an in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre. Ja, diese anti-autoritäre Erziehung ist gescheitert, voll und ganz, das haben selbst die Verfechter dieser Erziehung, müssen das zugeben. Aber wir sind jetzt auf eine neue Idee gekommen, jetzt nennt man das nicht mehr anti-autoritär, sondern demokratische Erziehung. Das bedeutet, jedes Mitglied der Familie hat eine Stimme. Wenn man zwei Kinder hat, dann muss man immer mit einem Patt rechnen. Die Stimmen der Kinder zählen genauso wie die Stimmen der Eltern. Aber drei Kinder hat man überhaupt gar keine Chance mehr. Wenn die Kinder sich zusammentun, können die Kinder sich ständig durchsetzen. Das ist in den Familien, die demokratische Erziehung propagieren. Im Gegensatz dazu bietet die Bibel etwas anderes an. Und wir wollen jetzt einmal unsere Bibel aufschlagen und in 1. Samuel hineinschauen. Da möchte ich nämlich nachweisen, warum ich glaube, dass die Erziehung zum Gehorsam das vorrangige Erziehungsziel ist. Die Erziehung zum Gehorsam. Das ist direkt diametral entgegengesetzt zu den Erziehungszielen der Schule. In der Schule geht es darum, dass das Kind erzogen wird zur Selbstverwirklichung. Und da spielt der Ungehorsam eine enorm große Rolle. Der wird da zwar anders genannt, ja, weiß nicht ganz so primitiv, dass man das so nennt, aber im Grunde steckt der Ungehorsam dahinter. Und die Bibel propagiert genau das Gegenteil, aber das kommt aus dem unterschiedlichen Menschenbild. 1. Samuel 15, da ist die Situation mit Saul, dem König Saul, der hat einen Auftrag, der soll die Amalekiter ausrotten mit Stumpf und Stiel. Er hat das aber nicht genau, er hat zwar einen Teil davon hat er getan, wie Gott das sagt, aber eben nicht ganz genau. Und dann wird Samuel zu ihm geschickt. Das war sozusagen sein Seelsorger, würden wir heute sagen. Der Seelsorger von König Saul. Dann heißt es in Vers 19, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Vers 20, Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen und so weiter. Vers 21, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schaf und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, dein Gott, in Gilgal zu opfern. Man weiß bis heute nicht, ob das stimmte, was Saul da sagt. Und, aber interessant ist, dass Samuel das nicht in Frage stellt. Also selbst wenn das stimmte, dass also Saul das, was er beiseite geschafft hat, was er also nicht getötet hat, dass Gott opfern wollte, selbst in diesem Falle sagt Samuel jetzt Folgendes. Vers 23. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Sie gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Und das ist ein bemerkenswerter Ausspruch. Schlachtopfer war in Israel das Höchste, was man Gott geben konnte. Und ich sage noch einmal, Samuel sagt nicht, das sind schlechte Schlachtopfer. So wie Malachi, die gaben immer das Schlechteste Gott. Ne? Da geht Gott über die Qualität der Opfer ins Gericht. Aber selbst wenn das so aufrichtig gemeint war, sagt Gott, es gibt noch etwas, was wichtiger ist. Und das ist auch, das geht sogar über den Rahmen jetzt unseres Erziehungsseminars hinweg. Das ist auch etwas, was für unseren Malachi-Kreis ungeheuer wichtig war. Als ich den gründete vor etwa 10 Jahren, da war mein Anliegen dies, zurück zur Gottesfurcht. Zurück zur Gottesfurcht. Weil ich glaube, dass das das größte Problem für uns heute ist, auch in unserer Gemeinde. Mangelnde Gottesfurcht. Und zwar Gottesfurcht aus Liebe zum Herrn, nicht aus Angst vor Bestrafung, sondern weil wir überwältigt sind von der Liebe des Herrn. Das ist der entscheidende Punkt. Und da geht es auch in der Erziehung darum, dass wir zunächst in allen Fragen, die an uns herantreten, uns die Frage stellen, was gefällt dem Herrn? Was würde Jesus dazu sagen? Sagen wir es mal ganz einfach, das kann jedes Kind verstehen. Was würde Jesus dazu sagen? Also dem Herrn gehorchen ist noch wichtiger als der tollste Gottesdienst, als alles Mögliche, was man ihm bringen kann, was wird heute alle veranstaltet. Und wenn man dahinter schaut, merkt man, vieles ist ein eigenwilliger Gottesdienst. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, im Kolosserbrief. Es ist auch vom eigenwilligen Gottesdienst die Rede. Und es geht darum, dass wir die Schrift befragen. Und die Erziehung zum Gehorsam, jetzt beim Kind, beim Kleinkind, warum ist das so wichtig? Nun, für uns zunächst einmal, weil Gottes Wort den Gehorsam die oberste Priorität einräumt. Das allein müsste schon ausreichen. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Zum Beispiel der. Wir wollen als junge Eltern, wenn ich mal wir sage, das war auch unser Wunsch von meiner Frau und mir, haben wir den größten Wunsch gehabt, die Kinder zum Herrn zu führen. Gott hat uns diesen Wunsch erfüllt. Wir sind da sehr, sehr dankbar, haben sehr viel Freude an unsere Kinder. Wir wissen allerdings dann auch, dass das nicht unser Verdienst war, dass Gott sich einfach da unser erbarmt hat. Allerdings glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist, ob Eltern als größtes Ziel anpeilen, dass die Kinder etwas in der Welt werden, unbedingt studieren müssen und so weiter, was man in christlichen Kreisen sehr häufig antrifft, was ich sehr bedauere. Ich habe zwar nichts dagegen, dass man studiert, wenn man die Gaben dazu hat, aber wenn es um jeden Preis sein muss, wie man das manchmal antrifft, dann finde ich das sehr bedauerlich. Und wenn jemand das als höchstes Ziel für seine Kinder anpeilt, kann er mit Sicherheit davon ausgehen, dass ein Großteil der Kinder nicht gläubig wird. nicht wiedergeboren wird. Müsst ihr mir einfach mal abnehmen. Da könnt ihr viele, viele Beispiele nennen, wenn man durch die Familie geht. Wenn das höchste Ziel ist, in der Welt etwas zu werden, bleibt das andere auf der Strecke. Wenn das aber unser höchstes Ziel ist, dass unsere Kinder etwas werden, woran der Herr sich freut, sagen wir es mal so, das kann auch ein hoher Platz in der Welt sein, kann durchaus sein. Wenn der Herr das so vorgesehen hat, wollen wir dafür offen sein. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass er sich darüber freut. Dann dürfen wir davon ausgehen, dass der Herr unsere Erziehungsbemühungen segnet. Dass selbst da, wo wir Fehler machen, er es wieder zurechtbiegt. Ich werde gleich noch, wenn die Zeit dazu reicht, da mal so ein Beispiel bringen aus meinem eigenen Leben, wo ich selber wirklich versagt habe. Und der Herr hat das wieder zurechtgebogen. Da kam sogar was Gutes bei raus. Wenn das Ziel, das Endziel klar ist, das ist das Entscheidende. Also die Erziehung zum Gehorsam. Und das bedeutet, ich habe hier meine Unterlagen, ich wollte euch eigentlich auch was noch mitbringen, ich habe das aber, ich war in der letzten Woche so furchtbar unter Druck, ich habe das nicht mehr geschafft. Also wer da Interesse hat, da mal Unterlagen zu bekommen, der kann mir seine Adresse hinterlassen, ich schicke euch das dann noch zu, habe ich noch zu Hause. Da steht dann in den Unterlagen unter dieser Rubrik Erziehung zum Gehorsam als erstes Brechen des Eigenwillens. Naja, das darf man ja heute fast gar nicht mehr laut sagen. Brechen des Eigenwillens. Aber es steht dort nicht Brechen des eigenen Willens. Das ist nämlich nicht dasselbe. Wir wollen unsere Kinder natürlich dahin erziehen, dass sie selbstständig urteilen können, Entscheidungen treffen können. Also der eigene Wille muss gefördert werden, in dem Sinne, dass sie eigenständig entscheiden können. Aber der eigene Wille ist nicht der Eigenwille. Verstehen Sie den Unterschied? Bei dem Eigenwillen geht es darum, dass ein Mensch seinen eigenen Willen auf Kosten von anderen mit aller Gewalt durchsetzen will. Er fragt gar nicht, was das für Auswirkungen für andere hat. Hauptsächlich, er bekommt Recht. Er setzt sich durch. Und dass dieser Wille, sich selber auf Kosten von anderen durchzusetzen, muss gebrochen werden. Wie geschieht das? Nun, die jetzt schon Kinder hatten, die wissen, zumindest die Mütter wissen das immer, manchmal auch die Väter, ich stelle jetzt auch mal die Frage, so wenn so ein Kind so 2-3 Jahre alt ist, das kann doch gar nicht viel reden, ja? Aber ein kleines Wörtchen, das kann es ganz deutlich und sehr laut bei jeder Gelegenheit sagen. Wie heißt dieses Wörtchen? Nein. Genau. Das braucht das Kind nicht zu lernen. Weil das Kind als Sünder geboren wird, fängt es eines Tages auch an zu sündigen. Es ist nicht so, dass ein Mensch erst zum Sünder wird, wenn er anfängt zu sündigen, sondern er sündigt, weil er als Sünder geboren wird. Wir haben diese alte sündige Natur von der Geburt an. Die macht sich zunächst noch nicht so stark bemerkbar, aber wir brauchen Kinder, das Lügen nicht beizubringen. Und manche anderen Eigenschaften, auch eben diesen Trotz, ja. Und da ist das die große Kunst und deswegen rate ich auch immer wieder jungen Leuten, wenn sie in ihrer Gemeinde noch mehrere sind, die kleine Kinder haben, dass man sich auch öfters austauscht und sich mal schlau macht, wie man auf nette Art und Weise den Eigenwillen bricht, wie man das Kind ablenkt, wie man ihr etwas Besseres anbietet, um ihn von etwas anderem zu heilen und anderen. Da kann ich jetzt nicht in Einzelheiten gehen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir wollen ja die Ziele uns anschauen, jetzt nicht alle Methoden, wie wir die erreichen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber dass wir das als solches mal erkennen, also den Eigenwillen brechen und da steht als nächstes darunter, rechtzeitig beginnen. Da gebe ich nur ein paar kurze Tipps. Rechtzeitig beginnen. Was heißt das? Mit der Geburt. Naja, wer bei der Geburt schon damit beginnt, hat auf jeden Fall begriffen, dass man nicht viel Zeit hat, um das zu erreichen. Aber der fängt zu spät an. Wir müssen mit der Erziehung des Kindes schon früher anfangen. Nämlich indem wir uns selber erziehen, beziehungsweise erziehen lassen von unserem Herrn. das, was wir hier als Thema haben im Kolosserbrief, und ich muss euch sagen, ich bin wirklich freudig überrascht über die gute Anzahl, weil hier in diesem Haus letztes Jahr waren wir nur etwa die Hälfte bei einem Thema, was eigentlich noch eher noch interessanter war, so von der Formulierung her. Und dass jetzt so viele gekommen sind über den Kolosserbrief, das hat mich also sehr ermutigt, weil ich davon ausgehe, dass die Geschwister begriffen haben, es geht wirklich um diese Veränderung in das Bild Christi. Das ist ja das Thema letztendlich im Kolosserbrief. Und das ist auch die entscheidende Voraussetzung, wenn es um die Erziehung zum Gehorsam geht. In den anderen Sachen, die ich da vorher behandle, mit dem Vorbild des Vaters. Wie kann ein Vater wirklich Vorbild für die Kinder sein? Nur dann, wenn er Gott als Vorbild nimmt, als den göttlichen Vater. So wie der Vater im Himmel uns erzieht, so erziehen wir unsere Kinder. Aber wir müssen erst selbst in der Schule Gottes stehen. Nur wenn wir uns selbst umformen lassen in das Bild Christi, dann können wir in der rechten Weise Vorbild sein. Können wir andere anleiten, dann sind wir auch glaubwürdig, auch authentisch für unsere Kinder. Und viele Familien heute scheitern, auch in christlichen Familien, dass die Kinder nicht mitziehen, weil die Eltern kein gutes Vorbild sind, weil sie selber nicht erzogen sind durch den Heiligen Geist. Das ist das Problem. Also rechtzeitig beginnen bei uns selber, uns vom Herrn verändern lassen. Und natürlich, wenn die Kinder da sind, nicht denken, wenn die größer werden, alles verstehen, dann kann ich denen das erklären. Kinder müssen auch angeleitet werden, auch gewisse Dinge zu tun, ohne dass sie alles verstanden haben. Ne? Man nennt das in der Erziehung, das klingt ein bisschen komisch, aber man nennt das so die Hundephase. Ja? Wie so ein Hund trainiert wird. So werden die kleinen Kinder, auch wenn sie nicht alles begreifen, aber sie müssen ja vor gewissen Schaden bewahrt werden. Das Feuer, wir müssen nicht erst ausprobieren, dass man sie am Feuer verbrennen kann, dann müssen sie auch schon darauf hingewiesen werden, ohne dass sie alles verstehen. Da ist eine gewisse Trainingsphase, hängt auch damit zusammen. Aber vor allen Dingen Vorbild sein. Und dann als dritter Punkt im Hinblick auf die Erziehung zum Gehorsam, konsequent. Konsequent. Wie oft komme ich in Familien, da dreht sich mir der Magen um. Meine Frau muss mich immer ermahnen, dass ich nicht zu schnell eingreife. Ich bin nämlich jemand, der sich überall reinmischt in irgendwelche Sachen. Zumindest in der Vergangenheit habe ich das getan. Wenn ich dann höre, wie Mütter vor allen Dingen immer wieder darum bitten, dass doch das Kind endlich das man tun möchte, mal den Eimer mitnehmen und Kohlen holen oder ähnliches. 10, 20 Mal ist nicht das Kind bequem oder auch nicht. Ja, das ist für mich, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wir haben wirklich unsere Kinder so erzogen, dass wenn er ihnen einmal etwas sagt, dann wird das gemacht. Also höchstens zweimal. Und wie man das dann durchführen kann, könnt ihr euch ja denken, bei uns hat auch die Rute eine Rolle gespielt. Die körperliche Züchtigung. Nicht, dass wir unsere Kinder geprügelt hätten. Auch nicht unkontrolliert. Auf keinen Fall im Jähzorn. Die Kinder müssen wissen, warum, wenn das mal erfolgt, warum das geschieht. Und wir haben es auch nur getan bei offenem Ungehorsam. Nicht bei Unvermögen. Nicht jedes Kind hat denselben IQ wie das andere. Also Intelligenzquotient ist auch unterschiedlich. Letzten Endes haben sie ja nur das geerbt von uns, ja. Und wenn ein Kind nicht so schnell begreift wie das andere, dann kann es ja nichts dafür. Aber bei offenem Ungehorsam haben wir auch mit der Rute gestraft. Ich persönlich habe die Kinder allerdings nie mit der Hand geschlagen. Ich finde das unwürdig. Aber da können wir gerne mal drüber uns austauschen hinterher. Wohl mit der Rute, aber von unseren 5 Kindern haben nur 3 die mal bekommen. 2 auch nur ganz selten, einer recht häufig. Weil der sonst im Knast gelandet wäre. Und da hat sich vor einiger Zeit nochmal, der geht ja mittlerweile auch auf die 40 zu, hat sich nochmal extra bei mir bedankt. Das hat er richtig gut getan, dass er es begriffen hat. Es war zu seinem Wohl, er brauchte das einfach. Ja. Und 2 konnten wir mit den Augen leiten. Die waren so einfach zu führen, das war für uns natürlich ein ganz großes Vorrecht, dass das so leicht ging. Und wir sind heute dankbar, dass Gott uns eben einen Sohn gegeben hat, der nicht so folgsam war. wir haben jetzt viel mehr Erbarmen mit Familien, wo das eben nicht so leicht vonstatten geht, wie das bei uns bei den meisten Kindern der Fall war. Das kann auch sehr schwierig sein. Aber nur wenn es nicht anders geht, es gibt ja natürlich viele andere Möglichkeiten, auch der Bestrafung ohne körperliche Zucht. Das sollte man auch kennen. Aber heute ist das ja, wenn das jetzt weitergegeben wird an den Staatsanwalt, kann ich schon einen Prozess bekommen. Allein, dass ich das erwähne, diese Möglichkeit. Ich habe das ja in der Zeitung gelesen von einem Bischof, den man dann fertig gemacht hat, aus seinem Amt gemobbt hat, weil der vor 40 Jahren mal irgendjemand gezüchtigt hat in der Schule oder wo immer das auch gewesen ist. Da habe ich auch so bei mir gedacht, naja, das könnte man mir durchaus auch anhängen. Ja. Wir leben in einem Staat, der ganz bewusst, möchte ich sagen, gegen göttliche Prinzipien vorgeht. Wenn ich daran denke, wie die Bibel über Homosexualität spricht und was heute da schon erlaubt wird und dass man sich heute fast entschuldigen muss, wenn man diese perversen Dinge nicht praktiziert, dass man sich fast entschuldigen muss, wenn man 40 Jahre verheiratet ist mit derselben Frau, ja, das wird in diese Richtung immer weitergehen. Wir werden eine Minderheit. Aber da sollten wir auch daran denken, es ist uns einfach nicht verheißen, dass wir so ein reibungsloses Leben führen. Es werden noch schwere Zeiten auf uns zukommen. Wir haben auch bei uns in der Gemeinde schon mehrmals erlebt, wie Geschwistern gekündigt wurde, weil sie treu dem Herrn folgten, um ihres Glaubens willen, ihren Arbeitsplatz verloren. Das kann durchaus sein, aber wir sollten hier wirklich dem Herrn vertrauen. Und wenn es schwieriger werden sollte, entscheidend ist, dass der Herr auf unserer Seite ist. Das ist das alles Entscheidende. Die Erziehung zum Gehorsam, wir können darüber noch ins Gespräch kommen, wir haben noch drei andere wichtige Ziele. Das nächste, und da gibt es einige Verse in den Sprüchen, die ich dann hier auch vermerkt habe, Sprüche 6, Vers 16 und 17 können wir mal notieren und 12, Vers 22. Aber da gibt es auch noch manche andere Bibelstellen. Auch der Jesus selber spricht von sich als dem, der aufrichtig ist, der die Wahrheit sagt. Es geht um die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Seht, ihr wisst das alle, auch in der Gemeinde ist das so. Wenn da Geschwister sind, wo man denkt, so bei sich, ob die das wirklich so meinen, wie sie das sagen, oder ob sie hinter meinem Rücken nicht völlig anders über mich reden, wie wenn sie mit mir persönlich sprechen. Wie oft kommt das vor? Verleumden. Nicht wahrhaftig sein. Es ist ungeheuer wichtig, gerade auch im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder, dass wir nicht in Abwesenheit anderer Personen abfällig über sie reden. Ja, man sagt schon mal so ein bisschen lustig, aber im Grunde ist das sehr traurig. Sonntags mittags gibt es immer Predigtabraten. Hab ich schon mal gehört? Wird die Predigt durchgekauft, ja? Und am nächsten Sonntag umarmt man den Prediger wieder und freut sich an ihm und so weiter. Und die Kinder stehen dabei und erinnern sich, was am letzten Sonntag über den gesagt worden ist. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass die eines Tages sagen, tschüss, also in so einem Heuchlerverein, da möchte ich nicht sein. Nicht abfällig über andere reden. Das Problem der Doppelzüngigkeit. Keine falschen Versprechungen. Ne, da wird dem Johann gesagt, vom Vater, der möchte also gerne mit seinem Vater mal Tischtennis spielen. Und der Vater sagt, naja, also heute habe ich keine Zeit, morgen spielen wir Tischtennis. Und der Johann, der steht dann schon an der Tür und wartet auf den Papa, dass der nach Hause kommt. Und der kommt und kommt nicht. Da fragt die Mama, wo ist der Papa denn? Ach, der Papa, der ist doch gerade nach Amerika auf Tournee. Der kommt jetzt in 14 Tagen wieder. Und das wird der Johann sich merken. Der Papa hat mich reingelegt. Der wollte nicht mit mir Tischtennis spielen und der wusste ganz genau, am nächsten Tag bin ich nicht mehr da. Das wird er sich merken. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Auch keine Geschichten so vom Nikolaus, Klapperstorch, Osterhasen und solche Sachen. Wo ich immer noch irgendwie dachte, es gibt einen speziellen Hasen, den Osterhasen. Ja. Nur hatte ich immer das Pech, wenn meine Schwestern, die sahen den, nur wenn ich dann guckte, war der weg. Ja? Bis ich dann dahinter kam, dass das gar nicht stimmte. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, am 1. April 1950. Das war in Köln. Da sagte meine Mutter zu mir, hör mal, uns ist ein Medikament ausgegangen. Das heißt Haubichblau. Hier hast du einen Groschen und gehst zum Apotheker und kaufst das Medikament. Das müssen wir unbedingt haben. Naja, ich war damals 7 Jahre alt und noch nicht sehr erfahren mit solchen Dingen. Aprilscherz hatte ich noch nie gehört, dass sowas gab. Das kam mir zwar komisch vor, hatte ich auch noch nie gehört, den Namen, aber ich denke, wenn die Mama das sagt, das wird schon in Ordnung sein. Da bin ich dann zum Apotheker dann getiegelt, hab ihm das gesagt, der guckte mich so komisch an und dann zieht er überall die Schublade raus, sagt, ja, tut mir furchtbar leid, ist gerade ausgegangen, gehst mal zum Drogisten. Ich habe immer noch nichts begriffen. Ich bin dann mit meinem Groschen zum Drogisten, der war direkt nebenan, hab ihm das auch gesagt. Und der guckte noch komischer, ging in den Nebenraum und kam dann mit so einem langen Knüppel raus. Ne? Und da merkte ich allmählich, ja, was da im Spiel war. Und dann das Gelächter meiner Schwestern da zu Hause. Ne? Dann hatte ich ein ziemlich dickes Fell. Ich habe das dann also verkraftet, die Gelegenheit. Aber ich habe mir doch gesagt, das machst du doch nicht. Also später habe ich mir gesagt, das machst du doch nicht mit deinen Kindern. Das könnte auch schief gehen. Ne? Also wir haben sehr viel Freude gehabt in unserer Familie. Da ist niemand verklemmt. Und sie haben auch alle selber Kinder, also ein Mädchen ist nicht verheiratet, 4 sind verheiratet, haben alle 4 Kinder, einer hat 5. Sind fröhliche Familien, aber man sollte aufpassen, dass man sich nicht freut auf Kosten von anderen. Also es sollte schon gemeinsame Freude sein. Das ist auf jeden Fall meine Auffassung. Also in dieser Hinsicht aufpassen. Und dann habe ich drunter geschrieben, Problem, Märchen und Sagen. Was machen wir damit? Wir haben früher unseren Kindern auch Märchen erzählt. Ich bin heute nicht mehr sicher, ob das richtig war. Ich bin auch nicht sicher, ob es verkehrt war. Ich lasse das mal so stehen. Ja. Allerdings haben wir eins gemacht. Wenn wir den erzählten von Hänsel und Gretel oder solchen Märchen, dann haben wir ihnen auch gesagt, das ist eine ausgedachte Geschichte. Das ist also wirklich nicht so passiert. Das haben sich Leute so ausgedacht und so haben wir das dann weitergegeben. Aber wir kannten damals, muss ich sagen, auch nicht so viel darüber, wie man heute weiß. Also von dem ganzen esoterischen Hintergrund. Wer da mal etwas informiert werden möchte, Messkamp hat darüber einiges geschrieben, was sehr lesenswert ist. Ich weiß zwar nicht, ob er manchmal ein bisschen zu weit geht, aber ich halte es auf jeden Fall für problematisch. Das wäre so eine Sache, da muss man selber Klarheit bekommen. Ich habe da nicht so die Freiheit, das eine oder andere zu empfehlen, möchte das aber als Problem in den Raum stellen, damit man darüber sich Gedanken macht. Dass man nicht einfach gedankenlos alles nachmacht. Da hineinfallen natürlich auch die Probleme mit den Festen. So mit Weihnachten und jetzt hat also jemand mich antelefoniert, wen vor Leichnam. Weil wir die andere, nächste Konferenz, haben wir in unserem Flyer vor Leichnamskonferenz, ne, dass wir den Ausdruck vor Leichnam da gebraucht haben. Das ist auch ein bisschen problematisch, nur ich habe dem auch gesagt, ja, wie soll man das denn sonst bezeichnen, das ist so gang und gäbe. Dadurch sind wir ja nicht Vertreter von frohen Leichnam, was da gemacht wird, das ist natürlich äußerst bedauerlich. Das ist ja Götzenverehrung da, was da in der katholischen Kirche geschieht. Ne? Das ist schon eine schlimme Sache. Aber manche sehen überall etwas und manche Dinge. Paulus selber hat ja die Sache, das Problem mit dem Götzenopfer, hat er ja auch behandelt. Ne? Und er hatte selber eine ziemlich große Freiheit. Aber sagt, wenn da einer wirklich Probleme mit hat, dann verzichte ich lieber darauf. Und das sind so Dinge, die sollten wir auch ernst nehmen. Aber dass man sich darüber Gedanken macht, das halte ich schon für richtig. Auch wenn der eine vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt als der andere. Aber dass wir nicht einfach alles so übernehmen, weil es so eben Tradition ist, ist die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Die Afrikaner haben das eben dann anders mit ihren Dingen, die sie da feiern. Nein, wir sollten es immer wieder fragend sehen. Freut es den Herrn, macht es den Namen des Herrn groß und so weiter. Also wahrhaftig sein und aufrichtig sein. Ein ganz wichtiges Erziehungsziel und da ist gerade das Vorbild gefragt. Wie gehen wir miteinander um? Der Mann mit der Frau, die Eltern mit den Kindern, wir als Eltern mit unseren Gemeindeältesten, mit den Geschwistern, auch in der Welt, auch am Arbeitsplatz und so weiter, wie reden wir über andere, da ist das Vorbild, kann durch nichts ersetzt werden. Es geht nicht darum, dass wir ständig unsere Kinder anpredigen, sondern dass wir ihnen das vormachen. Natürlich dann auch erklären. Es geht nicht ohne auch mündliche Belehrung, aber das Leben muss dahinter stehen. Ich denke, das ist uns wahrscheinlich auch nicht so neu, aber manchmal muss man sich an diese Dinge nochmal erinnern. Jetzt kommt ein drittes Erziehungsziel. Das ist vielleicht etwas überraschend für den einen oder anderen. Für mich ist es ziemlich wichtig, und das ist die Erziehung zur Bescheidenheit. Zur Bescheidenheit. Ein bescheidener Lebensstil. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, sagt die Schrift an einer Stelle. Wenn ihr Nahrung und Bedeckung habt, lasst euch daran genügen. Sorge nicht für den morgigen Tag. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. In der Bergpredigt steht da einiges drüber. Im 1. Timotheusbrief. Erziehung zur Bescheidenheit. Durch diese antiautoritäre Erziehung, ja, das Kind sich entwickeln lassen, hat man dem Kind auch zugetraut, dass es im Hinblick auch auf die Wahl seiner äußeren Verhältnisse und so weiter die richtige Wahl trifft. Ja. Es werden Prinz und Prinzessinnen erzogen. Alles dreht sich um das Kind. Wenn ein Kind zur Welt kommt, dann bewundern natürlich alle das Kind. Die Eltern in erster Linie, dann wird ein schönes Bild verschickt und wir freuen uns darüber. Und das macht dem Kind auch nichts aus, wenn sich alle freuen über das Kind, weil es das nicht merkt, zumindest nicht bewusst. Aber wenn ein Kind jetzt schon mal ein Jahr alt ist oder zwei und es meint immer noch ständig der Mittelpunkt zu sein, alles muss sich um das Kind drehen. Wenn das Kind dann anfängt, so seine Triebe auszuleben und seine Aktivitäten über Tisch und Bänke springt, ach, wird es bewundert, wie aktiv, wird man toller Sportler und so weiter, schmeißt die Vasen kaputt, macht doch gar nichts, dann ist doch wenigstens besser als wissen, möchtest, dass er so nah mit der Ecke liegt und so weiter. Ja, es wird alles irgendwie beschönigt, wo das Kind eigentlich Korrektur brauchte. Und vor allen Dingen muss das Kind auch lernen, dass es neben ihm selber auch noch andere Personen gibt, die man achten muss und die man nicht einfach mit Füßen treten kann. Aber eben die Erziehung zur Bescheidenheit. Und hier sind die Großeltern gefragt. Äußerst wichtig. Bei unseren Kindern ist zum Beispiel so, dass die auch bemühen, ihre Kinder, also unsere Enkel, zur Bescheidenheit zu erziehen. Und da haben wir uns natürlich mit unseren Kindern zusammengesetzt, im Hinblick auf das, was wir den Kindern, den Enkeln also zum Geburtstag schenken. Oder sofern Weihnachten eben gefeiert wird, auch zu Weihnachten. Und da ist es nicht selten so, dass die Enkel von den Großeltern Dinge bekommen, wo die Kinder Bauchschmerzen haben, das den ihren eigenen Kindern zu schenken. Dass die sich nicht miteinander absprechen. Dass die einfach verwöhnt werden. Das liegt bei uns Großeltern im Blut, ja. Wir sehen die Kinder ja nur von der besten Seite, unsere Enkel, ja. Ne? Die kommen, wenn sie kommen sollen. Ne? Wir fordern sie an, haben jetzt Zeit. Und wir geben sie auch wieder ab. Wenn sie zu anstrengend werden, geben wir sie wieder ab. Wir sehen immer nur die Schokoladenzeiten. Und natürlich ist die Gefahr sehr groß, dass wir die Kinder verwöhnen und damit genau das Gegenteil anpeilen, was eigentlich angepeilt werden sollte. So, da kommen die Großeltern gerade rechtzeitig.
Jawohl.
Ihr seid doch auch Großeltern, was?
Ja. Nein.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich auch eine ganze Menge Enkel werden. Schön. Also wir sind gerade dabei, dass die Großeltern die Enkel nicht verwöhnen sollen. Ja? Das ist so ein großes Problem. Und dass man sich da mit den Kindern abspricht. Und bei uns war es so, bei unseren Kindern, also meine Mutter war eine sehr weise Frau. Und die hat gesagt, wir machen das nicht so, dass ich immer denen so ein großes Geschenk zum Geburtstag schenke. Ich lege ein Sparbuch für jeden Enkel an und zahle immer zum Geburtstag eine gewisse Summe auf das Sparbuch. Und wenn die 14 sind oder 16, bekommen sie das Sparbuch. Da war da schon eine ganz schöne Summe drauf für die Ausbildung. Je nachdem, wann die Ausbildung beginnt, ja. Und sie bekommen dann nur eine Kleinigkeit von den Großeltern, aber die Kinder wissen, da kommt immer etwas aufs Sparbuch drauf. Ne? Und so hatten wir nie Probleme. mit übergroßen Geschenken und dass dann hinterher die Kinder dachten, ja, die Großeltern, die sind prima, aber die Eltern, so, so mickrig und so weiter, ja, alles immer den Daumen drüber, dass das wirklich in Absprache miteinander geschieht. Wenn man nicht gläubige Eltern hat, ja, das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen Fall sein, ist das natürlich sehr schwierig. Bei gläubigen Eltern sollte das normalerweise kein Problem sein, aber auch da sind manche ziemlich eigen. Das ist ja so, wenn man älter wird, entweder wird man mehr und mehr dem Herrn ähnlich, ja, wenn man wirklich mit dem Herrn lebt und das tut, was wir hören in diesen Tagen, dass wir auf das sind, was droben ist, dann werden wir Christus ähnlicher. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen unsere adamitischen Eigenschaften immer stärker zum Vorschein, weil der Wille, sie zu unterdrücken, im Alter nachlässt. Im Alter erkennt man, wer man wirklich ist von Natur. Ja, die natürlichen Eigenschaften werden sehr viel deutlicher. Und das kann nur verleuchtet werden, wenn Christus in uns Gestalt annimmt. Dann werden wir allerdings sehr angenehme Persönlichkeiten. Aber oft ist das im Alter auch völlig anders. Ne? Aber hier zusammenzuarbeiten, natürlich auch mit Onkeln und Tanten, je nachdem, wie weit die Verwandtschaft geht. So in aussiedler Gemeinde ist das noch so, wie das auch bei uns war in der Jugend. Wir hatten eine sehr große Verwandtschaft. Ich habe also einen Vetter zum Beispiel, der hat 13 Kinder. Von einer Frau, 13 Kinder. Übrigens auch alle hervorragend erzogen. Und eine Cousine, also eine Schwester von ihm hat 8 Kinder, andere 6 Kinder. Wir haben also riesen Verwandtschaft. Als hiesige, ist ja hier sehr ungewöhnlich, ja. Und wir haben auch viel zusammen gemacht. Und da ist auch oft so, dass auch Onkel und Tanten irgendwie schon mal was schenken oder wir sind bei denen in Ferien gewesen. Sehr oft bei meiner Tante war ich in Ferien, bei Großeltern. Und da spielt das auch eine große Rolle, wie die dann auf uns einwirkten. Und da kann man also sehr, das kann sehr hilfreich sein, aber es kann auch kontraproduktiv sein. Es kann genau das Gegenteil sein. Je nachdem, welche Einstellung wir haben. Hier zum Beispiel hier der große Fernseher. Ja. Wir sind keine Freunde vom Fernseher. Wir haben auch keins. Wir sind zwar nicht darauf, wir sagen nicht, dass ein Christ keinen Fernseher haben darf. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, weil ich auch nicht beurteilen kann, wie der Einzelne damit umgeht. Wir persönlich auf jeden Fall, für uns war die Gefahr zu groß, deswegen haben wir darauf verzichtet. Und wir haben auch unsere Kinder so erzogen, ohne Fernseher auszukommen. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen darauf geachtet, wo die ihre Freizeit verbringen. Ne, im Dorf natürlich hatte jeder Fernsehen. Ne, und da hat mir mal ein Bruder erzählt, wie unser Jüngster eingeladen wurde von einem Nachbarkind und wo eben natürlich auch ein Fernseher war und wo der Kleine gesagt hat, nee, da ich kann, der darf da, obwohl wir hatten nie gesagt, dass er nicht dahin durfte. Aber der sagte von sich aus, ich will da nicht dahin, meine Eltern möchten nicht, dass ich Fernsehen gucke. Und das war da ständig am Laufen da, in dem, gibt ja auch, man kann auch mit Ungläubigen reden und sagen, immer, wenn unsere Kinder kommen, macht das Ding dann aus. Wir möchten das einfach nicht, wenn ihr Wert darauf legt, dann tut uns diesen Gefallen, das gibt es auch. Es gibt auch unter Christus fern Menschen, die im Hinblick auf Fernseher und solche Dinge durchaus sehr kritisch sind. Aber dass man darüber wacht, auch den Umgang, das wäre jetzt noch ein anderes Thema, was wir jetzt nicht behandeln können, die Miterzieher. Im Dorf, die eigenen Kinder, die anderen Kinder, Großeltern, das Buch, die Medien, eben Fernsehen, Internet, ja, Computer, das sind alles Riesengefahren können das sein, aber es können auch große Hilfen sein, wenn wir sie richtig einsetzen. Also auch hier darauf achten. Erziehung zur Bescheidenheit. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir selber einen bescheidenen Lebensstil führen. Ja? Ich bin viel bei Aussiedlern. Ich bin auch gerne da. So von der Förmlichkeitsstil kommt ihr sehr entgegen. Mal abgesehen von gewissen Dingen, die, wollen wir sagen, die vielleicht ein paar hundert Jahre alt sind, manchmal, das sagen wir uns gut, muss jeder selber sehen, aber sie haben in der Regel ein Verhältnis zum Herrn. Sie lieben den Herrn. Aber wir wohnen ja in der Nähe von Waldbrühl. Waldbrühl ist eine Sprachschule für Aussiedler und da sind sehr viele Gemeinden. Und ich kenne dann eine ganze Reihe Gemeinden, tue auch Dienste dort. Ich habe den Geschwistern schon öfters gesagt, passt auf mit euren Häusern. Ihr baut so tolle Häuser, dass ihr große Häuser baut. finde ich prima. Bei den großen Familien müssen große Häuser. Aber die müssen nicht so pompös sein. Alles vom Besten. Und das ist teilweise ziemlich ausgeprägt. Man, nicht bei allen. Es gibt auch manche, die bescheiden leben. Aber ich habe jetzt auch schon gesagt, ihr werdet Probleme bekommen. Wenn ihr hier alles nachholen wollt, was ihr verpasst habt in Russland, Kasachstan, Kirgisien oder woher ihr kommt, und ihr wollt das alles nachholen, eure Kinder werden sich entfremden von euch. Und in vielen Auswanderfamilien ist das der Fall. Gehen die Kinder ins eigene Wege. Weil die Eltern hier bald nur noch materialistisch eingestellt sind. Ich sage nochmal, Gott sei Dank ist das nicht bei allen so. Es gibt auch andere Fälle. Aber da, wo man den Schwerpunkt auf das Äußere legt, auf das Materielle, nicht mehr Bescheidenheit, ist es sehr viel schwerer, Kinder für den Herrn zu erziehen und bei der Gemeinde zu halten. Also da müssen wir selber auch sehen, dass wir nicht alles nutzen, was wir könnten, von den Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Ein Christ ist in der Regel ein fleißiger Mensch, zuverlässig. Die sind begehrt als Arbeitnehmer, von denen in der Regel auch gut. Aber müssen die Frauen auch alle mitarbeiten, auf Kosten der Kinder. Unsere Kinder, da war das ganz klar, bei unseren Schwiegertöchtern zum Beispiel, als die Kinder bekamen, gingen die alle aus dem Beruf raus. Da war die Aufgabe in der Familie, war ihre Aufgabe. Und der Herr hat sich auch dazu bekannt. War auch bei meiner Frau so. Als wir Kinder bekamen, hat meine Frau hat schon von der Heirat an aufgehört zu arbeiten, hat sich darauf vorbereitet, auf die Kinder, die der Herr uns da geschenkt hat. Und dass wir nicht alles, was wir kriegen können, um jeden Preis, das Materielle ist nicht das Entscheidende. Aber wir können Kinder nur zu Bescheidenheit erziehen, wenn wir selber bescheiden leben. Und das vierte Erziehungsziel, und ich freue mich, ich komme mit der Zeit ganz gut hin, wir können uns also noch austauschen gleich, ist die Erziehung zum Sozialverhalten. Das ist in der Schule das Haupterziehungsziel, Sozialverhalten. Aber die lieben Pädagogen merken überhaupt nicht, dass sie dieses Ziel niemals erreichen können, wenn sie gleichzeitig antiautoritär erziehen. Denn man kann sich nur sozial richtig verhalten, wenn man auch Autoritäten anerkennt. Einer, der antiautoritär eingestellt ist, wird sich nie in eine Gemeinschaft integrieren können. Der fällt immer auf, muss immer Remi-Demi machen. Aber wenn wir zum Gehorsam erzogen haben und der erste Ansprechpartner, die erste Autorität für Kinder sind die Eltern. Oh, da hätte ich beinahe noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich hoffe, ihr könnt das noch mal im Geist noch mal zurückverfolgen bei dem ersten Erziehungsziel mit dem Gehorsam. Warum ist das so wichtig? Unter anderem wegen der Bekehrung. Wenn wir Kinder zum Gehorsam erziehen, dass sie also die Eltern als Autorität anerkennen, dann auch in der Gesellschaft natürlich, den Lehrherrn und so weiter, den Kindern wird das viel leichter fallen, sich zu bekehren, weil jede Bekehrung ein Gehorsamsakt ist. Ich unterwerfe mich dem göttlichen Willen. Jede Bekehrung ist ein Gehorsamsakt. Ich nehme Jesus Christus nicht nur als Heiland auf, natürlich auch als Heiland, aber vor allen Dingen als Herrn. Das ist das Entscheidende. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, das weiß der Teufel auch. Dass die Bibel Gottes Wort ist, weiß der Teufel auch. Die Dämonen glauben und zittern, heißt es im Jakobusbrief. Was die Teufel leugnen, wogegen sie ständig angehen, die Dämonen, ist die Herrschaft Gottes. Sie müssen sich ihm zwar beugen, sie tun es aber nicht freiwillig. Und das ist auch das Problem in der Offenbarung. In der Offenbarung leuchtet niemand mehr die Existenz Gottes. Da gibt es keine Atheisten mehr in der Offenbarung. Sie leuchten aber seine Herrschaft. Sie wollen seine Herrschaft nicht anerkennen. Das ist das Problem. Und das ist das Problem bei der Bekehrung. Und einer, der antiautoritär erzogen ist, das ist fast unmöglich, dass dieser Mensch sich bekehrt. Denn Gott ist die höchste Autorität. Deswegen ist das, glaube ich, auch das wichtigste Erziehungsziel. Wir bereiten die Bekehrung vor. Wir können sie zwar nicht bekehren, wir können es ihnen aber leichter machen, sich zu bekehren. Die göttliche Autorität, das können wir doch nachvollziehen. Ja? Und jetzt die Erziehung zum Gehorsam ist auch eine ganz große Hilfe im Hinblick auf Sozialverhalten. Weil ich im Sozialverhalten, das geht auch nur, wenn wir nicht alle auf derselben Basis sind. In jeder Gruppe gibt es Leute, die führen, Das sind so die Alpha-Menschen, wie man heute so sagt, die Alpha-Tiere. Also die besondere Gaben jetzt für Leitungsgaben haben. Und es gibt auch andere, die gerne geführt werden. Das ist auch die Mehrzahl. Ja. Und da gibt es immer Hierarchie. Das ist wie beim Hühner. Hackordnung, sagt man da. Das ist auch ganz schnell klar, welches Huhn zuerst an Napf kommt und so weiter. Das ist in jeder Gruppe so. Und da ist es wichtig, dass jeder seinen Platz einnimmt und eben bereit ist, auch Leute, die einfach begabter sind für gewisse Aufgaben, auch anzuerkennen. Sozialverhalten sich also ein integrieren in eine Gruppe, in die Gesellschaft. Und das bei uns, also zum Beispiel in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, meine Mutter, die hat sehr oft mit uns Mensch ärgere dich nicht gespielt. Kennt ihr das? Ist ja ein fürchterliches Spiel. Ne? Und vor allem mit mir immer, weil ich mich immer fürchterlich geärgert habe. Ich wollte immer gewinnen und das hat sie sehr schnell rausgekriegt. Und ich habe also vor kurzem nochmal mit meiner Frau, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Ich sage, warte mal, gucken, wie das geht. Ja? Und mit unseren Kindern natürlich genauso. Also so Gemeinschaftsspiele zu Hause und dann eben auch draußen. Ich persönlich habe sehr viel mit meinen Kindern Sport betrieben. Also auch viel Fußball gespielt, kann der Jan auch von erzählen. Auch mit der Jugend dann in der Gemeinde. Und weil man sich einmal sehr gut da kennenlernen kann, den Charakter eines Menschen, und auch gut an sich arbeiten lassen kann. Und gerade beim Fußballspiel ging bei mir auch schon mal der Gaul durch, und da will ich jetzt noch kurz erzählen, dann kommen wir ins Gespräch. Wir hatten also drei Töchter und drei Söhne, zwei Töchter in unserer Familie. Drei Söhne, zwei Töchter. Und wir haben dann immer drei gegen drei gespielt. Die beiden Töchter waren bei mir und die drei Söhne dann dagegen. Und wir waren alle sehr ehrgeizig, wollten immer unbedingt gewinnen. Und da kann ich mich noch daran erinnern, an ein Fußballspiel, wir sechs, waren so auf Nachbarswiese, da haben wir so ein paar Türchen gemacht. Und dann schießt die Dorothee, das ist unsere Älteste, ein Eigentor. Naja, jeder Fußballspieler weiß, wie sehr man sich darüber freut, wenn man ein Eigentor bekommt. Ja? Da habe ich die natürlich nicht ausgeschimpft. Ich habe das aber im Laufe des Spiels wieder vergessen, haben uns dann wieder berappelt dann. Naja, als das Spiel aus ist, gehen wir dann nach Hause, waren so 200, 250 Meter etwa von der Wiese bis nach Hause. Die Dorothee, die schlurft so neben ihr her, ich denke, was hat sie, guckt so traurig, war da irgendwas, habe ich mir überlegt, ich war irgendwann in dem Spiel. Da fiel mir das plötzlich ein, ach, ja, das war da mit dem Tor, du hast da sie so angeflaumt. Und ich bin nun so erzogen, von der Kindheit an, der Vater hat immer recht. Egal was passiert, der Vater hat immer recht. Und so war auch meine Haltung bis dahin. Ich hatte mich bis dahin noch nie entschuldigt bei den Kindern. Und dann wurde mir also, die war dann zu dem Zeitpunkt vielleicht 11, 12 Jahre. Und da wurde mir klar, das geht nicht. Du musst deine Tochter um Verzeihung bitten. Es war nicht in Ordnung. Ich weiß, was das für ein Kampf in mir war. Das ist jetzt 30 Jahre her, diese Geschichte. Ne? Ich weiß noch, als ob es heute gewesen wäre. Dann hatte ich ja 250 Meter Zeit, diesen Kampf in mir auszufechten. Und als ich dann zu Hause ankam, dann habe ich das ihr auch gesagt, dass mir leid tat. Und das erstaunte Gesicht meiner Tochter. Der Papa entschuldigt sich. Aber das war für die Erziehung sehr heilsam. Dass die Kinder einmal auch merkten, auch die Eltern brauchen Vergebung. Machen auch nicht unbedingt alles richtig. Aber sie sind auch bereit, um Vergebung zu bitten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Erziehungsprinzip. Dass wir nicht den Eindruck erwecken, vor allem wenn die Kinder älter werden, dass wir über allen Dingen stehen. Dass uns überhaupt nichts passieren kann. Wir machen immer alles richtig. Nein, tun wir nicht. Wir leben auch von der Vergebung des Herrn und von seiner Gnade. Und so erleichtern wir den Kindern den Weg zum Heil. Und haben auch Familien, wo wirklich auch die gegenseitige Vergebung auch eine große Rolle spielt. Seht, das waren so die vier Dinge, die mir besonders am Herzen liegen. Ich fasse das nochmal zusammen. Die vier wichtigsten Erziehungsziele für mich zumindest. Erziehung zum Gehorsam, die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, die Erziehung zur Bescheidenheit und die Erziehung zum Sozialverhalten, also in dem Sinne, dass ich auch den anderen fördere, dass ich mich nicht selbst immer profilieren will auf Kosten des anderen, mich integriere, dass man gemeinsam etwas tun kann, ist natürlich auch sehr hilfreich für die Gemeinde, wo das ja in besonderer Weise auch praktiziert wird. So, und jetzt haben wir noch so ein Viertelstündchen, können wir uns etwas austauschen. Wer möchte etwas ergänzen, vielleicht aus seinem Leben etwas erzählen, vielleicht auch eine Frage stellen?
Ich wollte was dazu sagen mit des Nächsten suchen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit Kindern, die sehr aggressiv sind, natürlich dann, also weil sie einfach von Psychologen auf Schulpsychologen auf das eigene Ich konzentriert werden, dass man ihnen einfach klar macht, dass Gott möchte, dass du das Nächsten suchst, nicht das eigene, ja, sondern das Nächsten sucht, dem sein Wohl, ja, ihn versuchst zu lieben. Und wenn das der andere auch mit dir tut, dann ist ja ein gegenseitiges Wirken auch durch den Herrn in der betreffenden Person gegeben. Und die Kinder haben eigentlich dann alle hinterher gesagt, das haben sie noch nie erlebt, sie haben einen Haufen Ärger jetzt nicht mehr, also wo der Ärger weg ist. Viele Konflikte sind weggegangen und das ist eigentlich auch persönliche Erfahrung. Ne? Mhm. Ich war ja auch früher jemand, ja, Hörner durch die Wand. Und bis mir dann irgendwann jemand gesagt hat, der zum Glauben gefunden hatte, dann hast du mal dran gedacht, den anderen Menschen mit einem ganz anderen, in einem ganz anderen Licht zu sehen, dass Gott diesen Menschen liebt. Mhm. Ja? Und ich denke, das brauchen auch die Kinder. Ich habe das bei den eigenen Kindern gesehen. Man muss einfach diese Zuversicht, die Heilige Schrift sagt, also in Hebräer 10 steht, so werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Mhm. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Mhm. Ja. Also, dass diese Hoffnung auch in diesem Kind bleibt. Und das ganz Wichtige, denke ich auch, ist irgendwo, dass das Kind auch nicht eben deprimiert wird durch übermäßige Bestrafung. Mhm. Ja. Da neigt man auch ganz schnell, sagt, ja, Rude, sagt Gott, wer die Rude schon, der hasst sein Kind. Ja. Mhm. Aber man kann ein Kind auch vergräulen, also es deprimieren. Da ist es nicht unbedingt dann schuld. Mhm.
Also vielen Dank für den letzten Hinweis, den hätte ich sonst vergessen. Das ist natürlich gerade im Hinblick auf diese Erziehungsziele spielt auch das Loben, ja, das Lob eine ganz große Rolle. Und man sollte ja auch erfinderisch sein, wo man überhaupt loben kann. Dass der Tag und nicht das ist, was am meisten geschieht. Und dass man dem Kind eben dann auch Aufgaben gibt, die es dann auch schaffen kann. Also das ist das Problem für uns Väter, dass wir oft die Kinder überfordern, dass wir erwarten von denen, von Kindern etwas erwarten, was ihrem Entwicklungsstand noch gar nicht entspricht, wo sie noch gar nicht so weit sind. Da wissen die Mütter meistens intuitiv besser Bescheid, was man einem Kind zumuten kann. Aber gerade dieser Gedanke, der ja unter Christen natürlich viel leichter noch zu erfüllen ist, aber den man durchaus auch in der Erziehung von vornherein deutlich machen kann, welche Freude darin liegt, dass wir dem anderen Freude machen, dass wir für den anderen da sind, dass wir uns für den anderen einsetzen. Und in der Familie hat man ja viel Gelegenheit dazu. Ja, vielen Dank.
Ich hätte mal die Frage, bitte? So in die Runde. Unser Sohn ist sehr, sehr oberflächlich. Das ist jetzt nicht böser Willen, das hat er geerbt, das sieht man so also in der Erbfolge. Wie man da effektiv dran arbeiten kann, dass da der Gehorsam besser Fuß fasst. Das finde ich sehr, sehr schwierig.
Wie alt ist er denn?
Der ist jetzt 12.
Aha.
Und also, den könnte man dumm und dusselig prügeln. Das ist, der ist einfach, der hat Schwierigkeiten zuzuhören und das so umzusetzen. Mhm. Und also ich weiß mir da manchmal gar keinen Rat und auch meine Fantasie reicht dafür nicht aus, mir viele Dinge einfallen zu lassen.
Und war das immer bei ihm?
Das ist immer.
Mhm. Ja. Ja, wer möchte sich dazu äußern?
Also ich habe bei meiner Tochter die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal zu viel geredet habe. Weil ich dann immer so wollte, dass sie das auch versteht, warum. Und das war der dann schon zu viel, da hat die Ohren auf Durchzug gestellt. Und habe das häufig beobachtet bei Müttern, dass sie wahnsinnig viel reden und dass die Kinder haben da keinen Bock drauf. Also vielleicht kann das auch, ne? So mehr kurze, klare Ansprachen dann.
Ja, es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagen kann, hier kann nur der Herr eingreifen. Ich würde allerdings bei einem Zwölfjährigen schon mich mal zurückerinnern, wie das so entstanden ist, ob das immer so war, wie die Erziehung auch in der Zeit, 2, 3 Jahre und so weiter gewesen ist. Und wenn der Herr einem dann zeigen sollte, dass man doch auf einigen Gebieten eigentlich damals nicht, sich nicht so verhalten hat, wie es eigentlich sein sollte, dann würde ich da mich nie entschuldigen damit, dass ich das nicht wusste oder schlecht beraten war oder so weiter, sondern wirklich als Versagen dem Herrn sagen, mich drunter beugen und dann einfach seiner Gnade vertrauen, dass er eingreift. Also ich will das mal aus unserem Leben mit diesem Sohn, der da öfters was bekam, ja, der uns wirklich Probleme bereitete. Da ging das wirklich bis 18 Jahre. Also wir haben diesen Sohn, der musste, bis er 16 war, musste er in die Versammlung kommen, in die Gemeinde. Weil wir sagten, wir sind als Eltern verantwortlich, der kann sich schon als 12-Jähriger entscheiden, ob er mitkommt oder nicht. Da haben wir ihn praktisch zu gezwungen. Das hat er auch getan, aber zähneknirschend. Und die letzten 2 Jahre, so von 14 bis 16, saß er dann mit so einer Miene da in der Gemeinde und auch das Äußere war auch entsprechend, wie das damals so üblich war. War so ein ständiger Dorn in meinem Fleische, ja, sozusagen. Und wir hatten aber gewisse Verhaltensregeln, auch zu Hause, musste sich nach richten. Und dann haben wir aber auch gemerkt, wir sind mit unserem Latein am Ende. Wenn der Gott nicht eingreift, das gibt ein trauriges Ende in ihm. Ich habe mit ihm dann mehrmals drüber gesprochen. Er hat allerdings bekannt, den Herrn angenommen zu haben, aber man merkte nichts davon. Ja. Und dann, als er 16 war, haben wir das zusammen besprochen, meine Frau und ich, haben uns gesagt, das hat keinen Zweck, der ist jetzt 16. Was sollen wir denn zwingen, immer unter Gottes Wort zu gehen? Wir lassen ihm die Freiheit und beten einfach dafür. Als ich ihm das gesagt habe, hör mal, du musst doch das nicht unbedingt mit, wir sagen das Versammlung da bei uns, kommen, da wollte er das zuerst gar nicht glauben. Dann meinte ich, einen Scherz immer. Ich sage, das ist also schon unser Ernst. So, wir lassen uns auch nicht die Stunde vom Wiesen damit ein, wie sich die Jünger sitzen und so weiter. Wir wollen da auch in allem Frieden da zusammen sein. Also entweder kommst du freiwillig oder kommst gar nicht. Dann kam er den nächsten Sonntag auch nicht. Den Sonntag drauf war ich gerade mal da. Du erzählst ja nichts weiter, ne? Dann kommt man ja auch so rein. Den Sonntag drauf, ich guckte gerade zur Tür, geht die Tür so einen Spalt auf. Ich denke, wer kommt denn da zu spät? Da guckte unser Sohn da rein. Der hielt das zu Hause nicht mehr aus. Und dann kam er wieder freiwillig. Es änderte sich zwar noch nicht so sehr viel, aber ich wusste auf jeden Fall, er kommt freiwillig. Er hat dann noch 2 Jahre so sein Leben geführt. Wir haben weiter dafür gebetet. Und dann bekam der einen schweren Unfall mit 18 Jahren, wo er gar sein Auto hatte. Ist ein Abhang runtergerutscht, eingeklemmt hinter dem Steuer in einer Nacht, wo ein Orkan war. Ich kam gerade aus Süddeutschland in dieser Nacht zurück, habe mein Auto woanders geparkt, deswegen merkte ich nicht, dass sein Auto nicht da war. Da lag der abends von 10:30 bis morgens um 5:30 eingeklemmt hinter dem Steuer. Das Benzin lief aus, der ist Kfz-Mechanik, der rechnet jeden Moment, dass eine Explosion stattfindet, der in der Ewigkeit ist. Und in der Zeit ist er neu dem Herrn begegnet. Dann stand um 6 oder 7 die Polizei bei uns vor der Tür. Wir hatten gar nicht gemerkt, dass der nicht da war. Sagt ihr, der Sohn ist im Krankenhaus. Und ich sage, der kann gar nicht sein, der ist unten in seinem Zimmer. Sind wir im Zimmer, war keiner. Dann bin ich zum Krankenhaus, da wurde gerade von Intensiv rausgefahren, war bei Bewusstsein. Sagt der Papa, hast du die Bibel dabei? Da wusste ich, jetzt hat es gefunkt. Und das ist jetzt 18 Jahre her, der war 18, jetzt ist er 36 und der macht uns wirklich Freude. Und das ist der Sohn, der Einzige, der ein Kind verloren hat. Mit 10 Tagen ist das Kind gestorben. Der also am stärksten geprüft wurde von unseren Kindern. Und wo Gott so an ihm gearbeitet hat, das ist einfach ein Wunder, das zu sehen. Und ich glaube, dass der Herr das zugelassen hat, gerade mit dem Jungen, wo wir auch am Ende waren. Wo wir wirklich, wir hatten auch versucht, alles, was uns irgendwie einfiel, da auszuprobieren. Und wo es letzten Endes doch zunächst scheinbar nichts fruchtete. Aber wir haben uns immer gewundert, wenn mal so ein Quiz war in der Gemeinde, so ein Bibelquiz, wie gut er Bescheid wusste. Und da dachten wir, der muss doch irgendwie heimlich, muss er doch die Bibel lesen. Woher weiß der das alles? Ne? Und das hat ihn einfach nicht losgelassen. Wir sollten da einfach Gott vertrauen. Das ist nicht umsonst. Manchmal dauert das was. Aber ich denke, auch im 12-Jährigen muss man trotzdem auch Grenzen aufweisen. Also kann auch nicht machen, was er will. Ne?
Das macht er nicht. Es ist nur einfach so diese...
Widerspruch und so.
Nein, nein. Man sagt ihm was und er vergisst es sofort. Also er...
Also auch ein Aufmerksamkeitssyndrom, so in der Richtung.
Ja. Also jetzt nicht so im klassischen Sinne, aber ich sag ihm, seitdem er in der Schule ist, räum deinen Tonny aus. Der vergisst das jedes Mal. Das ist
Da könnte dann, da würde ich vielleicht mal so ein Zettel, einen großen Zettel machen, dass er aufschreibt.
Das ist ja
aber auf jeden Fall die Hoffnung da nicht aufgeben. Ne? Und es müssen einfach die Kinder, solange die im Haus sind, dass sie sich aber an die Hausordnung halten. Das tue ich nach wie vor verflechten. Ja. Aber auch nicht mehr verlangen, als unbedingt erforderlich ist. Ne? Also manchmal werden die Kinder auch überladen mit allen möglichen Geboten, auch schon klein angefangen, was die sich gar nicht merken können. Aber einfach, da muss man eben auch noch viel Geduld haben. Ne? Kann ja sein, dass er tatsächlich eine Gedächtnisstörung hat. Ne? Da ist schwierig zu sagen, wenn man ihn nicht kennt. Ne? Das, muss man so, wir haben noch 2 Minuten. Wer hat noch ein dringendes Anliegen? Sonst können wir ja auch persönlich noch ins Gespräch kommen.
Ich hätte noch ein Anliegen.
Ja, bitte.
Gerade den Jungen, die hier sind, und, möchte ich einfach ans Herz legen, dass es sehr wichtig ist, dass man darauf achtet, dass der Lebenspartner auch glaubend ist, wenn man den Bund der Ehe eingeht.
Unbedingt.
Es ist mit schwersten Konflikten und immer die Möglichkeit, dem Widersacher damit eine Tür zu öffnen, ja, verbunden. Also prüft vorher, achtet darauf. Ja.
Und das ist dann auch später, gerade hier bei diesem Jungen hier, der hatte dann auch eine Freundin. Also zumindest das Mädchen glaubte, dass er ihr Freund wäre. Und die schrieb ihm dann auch. Und da haben wir ihm gesagt, wir wünschen das nicht. Weil das ganz eindeutig war, diese Person war nicht gläubig. Und das hat ihn zwar schon gefuchst, aber irgendwie hat er das auch eingesehen. Und Gott hat ihm dann wirklich eine gläubige Frau geschenkt, die genau die richtige ist für ihn. Sehr schöne Ehe für die. Aber dass man auch gerade im Hinblick auf die Sachen, gerade auch auf die Kinder einwirkt, dass denen das selbstverständlich ist, dass für einen gläubigen Jungen auch nur ein gläubiges Mädchen in Frage kommt, gläubig im Sinne von wiedergeboren. Und dass man aber auf dem Weg, wie man sich kennenlernt, nicht sofort Zweierschaften bildet, sondern ich sage den jungen Leuten immer, wenn wir in der Jugend darüber reden, ihr könnt euch in der Gruppe viel besser kennenlernen als in der Zweierschaft. In der Gruppe, wo man unbeobachtet ist. Ich sage den Mädchen immer, ihr müsst die Jungs beobachten beim Fußballspiel. Dann könnt ihr ganz schnell merken, was der für einen Charakter hat. Ne? Und den Jungs, geht mal in die Familie von dem Mädchen, wo ihr dran denkt. Und guckt euch die Mutter an. So ähnlich wird es auch werden. Du musst nicht zu schnell aufeinander losfliegen, weil gerade Mädchen sind auch sehr schnell verletzt. Ne? Ich habe ja 5 Schwestern gehabt. Ich weiß, was für Dramen wir zu Hause erlebt haben. Wo sie glaubten, da wäre bereits was geschehen und da war noch gar nichts. Ja. Aber dass einfach die Jungs auch wissen, die Mädchen, die Schwestern, die Jungs, Schwestern auch in der Gemeinde, die sind so wertvoll für Gott, da können wir nicht einfach mitspielen. Erst in der Gruppe, und wenn ich dann erkenne, unter Gebet, das könnte sie sein, dann kann man auch nähere Kontakte aufnehmen. Ich persönlich habe das auch so gemacht. Und der Herr, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich euch das mal erzählen, wie das war bei uns geradezu komisch. Ich bin nämlich eine Woche mal verlobt gewesen mit meiner jetzigen Frau und dann löste sich die Verlobung wieder nach einer Woche, ja. Und dann haben wir 2 Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt, weil uns einfach nicht klar war, ob der Herr uns wirklich zusammen haben wollte. Und da habe ich meiner Ex-Verlobten gesagt, ich komme erst wieder auf dich zu, wenn du mich ansprichst. Und das ist eine ganz, wirklich äußerst komische Geschichte, wie das dann am Ende dann doch so geworden ist, wie Gott das so geführt hat. Dass man wirklich klare Führung da erlebt. Und da können wir unseren jungen Leuten nur Mut machen. Ne? Dass sie einfach auch diesen Respekt gegenseitig, der ist schon wichtig. Ne?